am heutigen Sonntag bei Ihnen zu sein. Ich habe Ihnen kein adventliches Thema mitgebracht. Vielleicht ist das ein bisschen komisch, aber wir haben irgendwo den Eindruck gehabt, bei der Vorbereitung vor 2 oder 3 Wochen, dass das Thema könnte sein, Leid, wenn du Gott nicht mehr verstehst. Es passieren ja viele schreckliche Sachen. Ich denke gerade im Moment auch die Adventszeit mit der Corona-Zeit. Sie ist schwierig, Sie merken das auch. Es greift Psyche an, es geht vielen Menschen ganz schlecht. Aber auch völlig unabhängig davon gibt es ja jeden Tag Leid auf dieser Welt. Krieg, manchmal Terroranschläge, Hungersnöte, Umweltkatastrophe und vieles, vieles mehr. Ich weiss nicht, wie Sie mit dem umgehen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich verdränge. Ich glaube, wenn ich alles auf mich einwirken lassen würde, was weltweit würde passieren würde, ich würde durchdrehen. Und ich glaube, dass es richtig ist, dass man einfach in vielen, vielen Fällen verdrängt. Aber dann erlebt man Leid auch im engeren Umfeld. Einige von Ihnen haben das jetzt gerade wirklich erlebt durch den furchtbaren Todesfall. Und jetzt plötzlich im engeren Umfeld kann man es nicht mehr verdrängen. Es ist wirklich da und da entstehen einfach Fragen. Wir haben das erlebt in unserer Gemeinde vor vielen Jahren an einem Silvesternachmittag. Eine Familie spielt im Garten, sie haben einen Schneemann gebaut und plötzlich ist das jüngste Kind verschwunden. Man hat es fieberhaft angefangen zu suchen und hat es schliesslich tot gefunden unter der Schneemasse. Dann sind ein paar Wochen vergangen, dann ist eine relativ junge Mutter an Krebs erkrankt und ganz kurze Zeit darauf ist sie gestorben. Sie hat einen Mann hinterlassen, 5 Jungs, und Sie müssen sich vorstellen, die 5 Jungs sind so im richtigen Alter gewesen, wo sie eigentlich eine Mami brauchten. Und dann sind wieder 2 oder 3 Jahre vergangen, dann ist ein Familienvater, auch in unserer Kirche, auf dem Heimweg von der Arbeit tödlich verunfallt. Dann sind wieder ein paar Jahre vergangen, dann ist eine liebe Freundin von uns an Krebs gestorben, ebenfalls viel zu früh. Und einige von Ihnen wissen es wahrscheinlich, anfangs von dem Jahr, im Januar, ist unsere Enkelin, unsere Jüngste, Malu, an einer schweren Malaria in Afrika gestorben. Sie ist 3 Monate und 1 Tag alt geworden. Schauen Sie, wenn Sie solche Sachen erleben, dann tauchen schon Fragen auf. Da taucht zum Beispiel die Frage auf, wo ist da denn Gott? Und wenn man konsequent weiter darüber nachdenkt, dann tauchen weitere Fragen auf. Es taucht zum Beispiel die Frage auf, ist Gott denn überhaupt ein Gott von der Liebe? Ich meine, es könnte ja sein, dass Gott ein Satan ist, der sich darüber freut, wenn wir leiden. Oder es taucht eine andere Frage auf, gibt es vielleicht gar keinen Gott? Ja, so muss es sein. Über dem Sternenzelt gibt es keinen himmlischen Vater. Der Himmel ist einfach leer. Der Atheismus hat eben doch recht. Also Sie merken, wenn man die Fragen ganz scharf durchdenkt, dann tauchen die Fragen auf, sie greifen unseren Glauben an und wir müssen versuchen, irgendwo darauf eine Antwort überzukommen. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Die Frage, warum lässt Gott das zu, ist überhaupt keine moderne Frage. Es gibt ja Menschen, die den Eindruck haben, dass sie jetzt ein vom Kolumbus gefunden haben, warum sie nicht an Gott glauben. Und sie argumentieren das so, dass sie sagen, angenommen, es gibt eben doch einen Gott. Und angenommen, man müsste das Leben vor dem Gott einmal, man müsste Rechenschaft abgeben dafür, so wie das in der Bibel steht, dann hätten sie ein sehr gutes Argument, warum sie eben nicht an den Gott geglaubt haben, eben weil Gott so viel Leid zulässt. Der bekannte frühere Pfarrer Wilhelm Busch hat nichts zu tun mit Max und Moritz. Er war Jugendpfarrer in Essen. Er hat einmal Folgendes erlebt. Er ist an einem grossen Platz vorbeigekommen und da ist ein Mann auf einer Kiste gestanden und hat heftig lamentiert, eben gerade über die Frage, warum lässt Gott so viel Leid zu? Plötzlich sagt der Pfarrer Busch, und dann ruft er ihm so zu, Sie müssen sich wissen, vom Ruhrgebiet, also so ein bisschen Deutsch, er ruft da, da ist er, der Pfaffe, der soll mal herkommen. Und der Pfarrer Busch ist herzutreten, später hat er gesagt, so eine freundliche Einladung muss man natürlich Folge leisten. Und er ist da hinzutreten und dann hat der Mann angefangen zu schreien und er hat gesagt, hör mal Pfarrer, wenn es einen Gott gibt, wie du das ja behauptest. Und ich werde mal vor den Gott treten, dann werde ich ihn fragen, Gott, warum hast du all das Leid zugelassen? Warum hast du zugelassen, dass Millionen von Menschen auf dem Schlachtfeld zerfetzt worden sind? Dass Millionen von Menschen verhungert sind? Dass die junge Mutter an Krebs gestorben ist? Warum, Gott? Und dann will ich zu ihm sagen, Gott, jetzt tritt ab, ich will nichts mit dir zu tun haben. So ist der Mann da gestanden und hat mächtig geschrien, noch viel lauter, als ich da heute Morgen schreien kann. Jetzt wissen Sie vielleicht, der Pfarrer Busch war ein äußerst origineller Typ gewesen. Und plötzlich hat er auch angefangen zu rufen und hat gesagt, jawohl, Gott tritt ab, ich will nichts mit dir zu tun haben. 0,9 ist ein Mucksmäuschen still gewesen. Der Mann, der jetzt noch das Maul so weit aufgerissen hat, hat jetzt seine Augen aufgerissen und hat angefangen zu stottern und hat gesagt, aber Sie sind doch Pfarrer. Da dürfen Sie doch nicht so reden. Und dann hat der Pfarrer Busch gesagt, jetzt passen Sie mal ganz gut auf. So ein Gott, wo Sie so weit Ihr Maul aufreissen, das gibt es nur in Ihrer Fantasie. Ein solcher Gott existiert gar nicht. Und darum kann ich zu so einem Gott ohne weiteres sagen, Gott tritt ab, ich will nichts mit dir zu tun haben. Aber ich sage Ihnen, es gibt einen heiligen Gott. Es gibt einen gerechten Gott. Und vor diesem Gott werden Sie einmal treten und dann wird Gott seine Frage stellen. Und er wird Sie fragen, warum hast du nicht an mich geglaubt? Warum hast du mich nicht geliebt? Warum hast du meine Gebote nicht gehalten? Warum hast du gestohlen? Warum hast du gehasst? Warum hast du die Ehe gebrochen? Warum hast du gelogen? Und vieles, vieles mehr. Und dann werden Sie auf all die Fragen keine Antwort wissen. Die Worte werden Ihnen buchstäblich im Hals stecken bleiben. Und dann wird Gott zu Ihnen sagen, tritt ab, ich will nichts mit dir zu tun haben. Also ich habe Ihnen gesagt, die Frage, warum lässt Gott das zu, ist keineswegs eine moderne Frage. Ich bin ganz sicher, seit es Menschen gibt, ist die Frage immer wieder gestellt worden. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, auch die Bibel, Gottes Wort, stellt die Frage, und zwar noch relativ oft. Und es ist keine Frage, wenn die Bibel die Frage stellt, dann dürfen auch wir die Frage stellen. Und ich möchte Sie wirklich ermutigen, gerade Sie, die jetzt in einem ganz schlimmen Leid sind, schreien Sie Gottes entgegen. Schreien Sie ihm die Frage wirklich entgegen. Gott, warum hast du das zugelassen? Warum ist das passiert? Sie werden vielleicht keine Antwort bekommen. Aber es tut einfach einmal gut, Gott seine Meinung zu sagen. Und Sie dürfen das, er wird es wirklich vertreten. Auch die Bibel stellt also die Frage. Und darum dürfen auch wir die Frage stellen. Aber jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Auf der einen Seite stellt die Bibel die Frage und sie sagt, sie greift unseren Glauben an. Auf der anderen Seite sagt die genau gleiche Bibel mit der genau gleichen Deutlichkeit, trotz allem Leid und trotz allem Elend, müsste ein Mensch erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Wissen Sie ja was? Die Bibel sagt an der Natur, an der Schöpfung, wo wir drin leben. Die Bibel sagt, Gott ist zwar unsichtbar, das heisst, wir können ihn nicht sehen, aber schon immer haben Menschen Gottes Grösse und Gottes Herrlichkeit erkennen können, und zwar an der Natur, an der Schöpfung, wo wir drin leben. Und dann sagt die Bibel weiter, darum kann sich niemand damit entschuldigen, dass er von Gott nichts gewusst hat. Sie wohnen in einem wunderschönen Gebiet. Als ich da heute hochgefahren bin, war es zwar ein bisschen neblig, aber ich weiß, wie schön es ist. Und Sie haben sicher schon mal oft so einen wunderschönen Sonnenuntergang erlebt, wenn die Sonne hinter den Bergen versenkt. So die rote Scheibe haben Sie schon mal erlebt. Und es ist keine Frage, wenn Sie so etwas Schönes erleben, dann merkt man doch, da muss es irgendwo einen lebendigen Gott geben. Da muss es doch jemanden geben, der das alles geschaffen hat. Und ich freue mich immer wieder über die Jahreszeiten. Jetzt ist der Winter, Sie haben Schnee, wir haben auch ein bisschen Schnee gehabt, jetzt regnet es schon wieder, aber Sie haben Schnee und das glitzert so wunderschön. Und irgendwann kommt der Frühling und dann ist alles so hellgrün, es sprüht alles, dann kommt der Sommer, dann ist alles dunkelgrün, dann kommt der Herbst, dann ist alles so rostbraun und alles ist einfach wunderschön. Und die Bibel sagt, an solchen Sachen müsste man trotz allem Leid und trotz allem Elend erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Also Sie spüren die Spannung. Auf der einen Seite die Frage, warum lässt Gott das zu? Und auf der anderen Seite sagt die gleiche Bibel mit der gleichen Deutlichkeit, trotz allem Leid und Elend müssten wir erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und damit komme ich zum Zweiten. Ich komme zur eigentlichen Frage, warum lässt Gott so viel Leid zu? Wenn ich Ihnen heute Morgen versuche, ein paar Antworten zu geben, dann will ich vorweg schicken, dass ich nicht der Ratgeber Gottes bin. Also es ist nicht so, dass ich auf alle Fragen eine Antwort weiss. Und Sie werden den Gottesdienst verlassen und Sie werden merken, ich habe nicht alle Fragen wirklich beantworten können. Dennoch werde ich versuchen, Ihnen einige Antworten zu geben zu dieser quälenden Frage, warum lässt Gott das Leid zu? Eine erste Antwort. Genau. In vielen Fällen wissen wir nicht, warum Gott so handelt und nicht anders. Die Antwort ist nicht billig. Bitte überlegen Sie mal, wie klein sind wir Menschen gegenüber einem grossen Weltall. Und jetzt überlegen Sie noch, wie viel kleiner sind wir gegenüber einem allmächtigen, unendlichen, ewigen, grossen Gott. Und ich sage Ihnen, es würde uns gut anstehen, manchmal ein bisschen demütiger zu sein und einfach zuzugeben, wir wissen in vielen Fällen nicht, warum Gott so handelt und nicht anders. Die Bibel bestätigt das, sie sagt an einer Stelle, wie gross ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich sind seine Entscheidungen und Pläne, wer könnte Gottes Absicht jemals erahnen, wer könnte Gottes Ratgeber sein. Und ich sage Ihnen nochmal, es würde uns gut anstehen, manchmal ein bisschen bescheidener zu sein und einfach zu sagen, jawohl, wir wissen, wir verstehen Gott nicht immer. Und wir verstehen ihn oft nicht. Aber Gott macht keine Fehler. Warum lässt Gott das zu? Eine zweite Antwort: In sehr vielen Fällen ist nicht Gott schuld am Leid und Elend, sondern wir Menschen. Jetzt müssen Sie mal gut mitdenken. Wenn wir einmal alles Leid und alles Elend, das durch Menschen verursacht worden ist, einfach wegtun würden, dann gäbe es relativ wenig Leid und Elend auf dieser Welt. Ist das richtig? Ja, es stimmt. Lassen Sie sich jetzt nicht vor der Corona-Krise das Denken irgendwie zu verleiten. Es ist wirklich so. Ich frage Sie, wer ist schuld an Krieg? Wer ist schuld an Terror? Gott? Das ist doch der Mensch, das ist der Hass, das ist der Groll, das sind Aggressionen, das ist der Neid, das ist die Eifersucht. Ich frage Sie, wer ist schuld, dass Millionen von Menschen verhungern? Und ich sage Ihnen, es ist nicht Gott. Weltweit gibt es immer noch mehr als genug Nahrungsmittel. Das Ganze ist ein Verteilerproblem. Und jetzt sage ich Ihnen etwas und ich weiss, dass wir das Problem nicht ganz lösen können. Aber wir müssen uns dem stellen. Wir leben auf Kosten der dritten Welt. Ich hoffe, Sie wissen das. Sie müssen sich bewusst sein, wenn Sie irgendein T-Shirt kaufen für 5 oder 10 oder 15 Franken, können Sie davon ausgehen, dass das irgendjemand garantiert zahlt hat, aber nicht Sie. Das haben irgendwelche Leute irgendwo gemacht in der dritten Welt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, es gibt ungefähr 25 bis 40 Millionen Sklaven auf dieser Welt. So viel wie noch gar nie. Und da können wir nicht einfach sagen, Gott ist schuld, wir leben drauf. Ich weiß, dass wir das Ganze nicht lösen können, aber das ist ein wirkliches Problem. Und dem müssen wir uns einfach stellen. Aber auf viel Leid und auf viel Elend ist nicht Gott schuld, sondern wir Menschen. Jetzt sagen Sie vielleicht, Moment mal, wegen mir hat es noch nie einen Krieg gegeben. Das glaube ich Ihnen. Aber wissen Sie auch warum? Wir haben gar nicht Macht dazu. Aber überlegen Sie mal, wie viel Kleinkrieg haben wir schon entfacht in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft. Wir wären doch in der Lage dazu. Sie sagen, wegen mir ist noch nie ein Mensch verhungert. Glaube ich Ihnen auch, aber mal ehrlich, Hand aufs Herz, sind wir nicht uns oft selbst die Nächsten. Eine Frau hat einmal gesagt, und ich habe gedacht, sie trifft den Nagel auf den Kopf, sie hat gesagt, mein eigenes Hemd sitzt mir immer noch am nächsten auf der Haut. Und ich finde es einfach nicht fair, dass viele Menschen Gott gegenüber mehr oder weniger gleichgültig leben. Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann ballen sie die Faust. Richtet sie gegen Gott und sagen, Gott, wie kannst du nur? Aber an ganz viel Leid und an ganz viel Elend ist nicht Gott schuld, sondern wir Menschen. Warum lässt Gott das zu? Warum schweigt Gott? Bevor ich Ihnen den nächsten Punkt sagen kann, muss ich Sie ein bisschen vorwarnen. Das ist nichts für schwache Nerven. Haben Sie starke Nerven? Ich würde Ihnen das gerne sparen, aber ich kann das nicht, weil es doch eine Wahrheit ist, auch aus der Bibel. Warum schweigt Gott? Schweigen von Gott ist manchmal der Anfang vom Gericht von Gott. Der Tolstoi hat einmal gesagt, die Hölle ist der Ort, wo Gott nicht mehr hinschaut. Und die Bibel lehrt uns, dass die Hölle in vielen Fällen eben nicht erst im Jenseits anfängt, sondern bereits in diesem Leben. Wenn ein Mensch ein halbes Leben lang nichts von Gott wissen will, wenn er sich dem Rufen von Gott immer wieder widersetzt, wenn er vielleicht sogar gotteslästerliche Dinge sagt, Gott verflucht, dann kommt der Augenblick, dass Gott einem Menschen nichts mehr zu sagen hat. Oder anders ausgedrückt, Sie können wirklich eine Grenze von der Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Sie können eine Grenze von der Gottlosigkeit in Ihrem Leben überschreiten und Gott hat Ihnen nichts mehr zu sagen. Ich sage Ihnen, es ist ein schrecklicher Moment. Und ich wünsche niemandem von Ihnen, dass Sie das je erleben, aber es ist wirklich möglich. Das heisst, das Leid und Elend ist manchmal auch wirklich das Schweigen von Gott eine Konsequenz, dass der Mensch einfach Gott widersteht. Gott sagt an einer Stelle in der Bibel, ich habe euch gerufen, aber ihr habt nicht geantwortet. Ich kenne sie nicht, aber wenn Gott sie schon mal gerufen hat, vielleicht in einem Glaubensgrundkurs, vielleicht in einer Veranstaltung, vielleicht bei Live on Stage, vielleicht irgendwo sind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, einen christlichen Ehepartner, eine christliche Ehepartnerin, wenn Gott sie schon mal gerufen hat, dann möchte ich sie ermutigen, ganz immer positive Antwort. Nicht, dass er irgendwann einmal zu ihnen muss sagen, ich habe dich gerufen, aber du hast nicht geantwortet. Schweigen von Gott ist manchmal der Anfang vom Gericht von Gott. Warum lässt Gott das zu? Ich bin froh, dass ich Ihnen noch einen vierten Punkt sagen kann. Gott ruft in vielen Fällen Menschen durch Leid und Elend in seine Nachfolge. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber wir sind ja total gestresste Leute. Also im Zürcher Oberland, ich kann Ihnen sagen, man ist total gestresst. Und vielen Menschen geht es so unverschämt gut, dass viele Menschen den Eindruck haben, ja, ich brauche Gott gar nicht oder ich habe gar keine Zeit, um mich mit Gott zu beschäftigen. Ich bin vorgestern noch beim Coiffeur. Und dann habe ich versucht, mit dieser Coiffeuse ins Gespräch zu kommen über den Glauben. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, um irgendwo in die Kirche zu gehen. Und darum führt Gott uns manchmal in eine Grenzsituation rein. Verstehen Sie den Begriff? Es passiert irgendetwas Unerwartetes, etwas Schwieriges. Zum Beispiel, wir erleben einen schweren Unfall. Um ein Haar wären wir tot und jetzt wachen wir auf aus dieser Gleichgültigkeit und vielleicht fangen wir jetzt plötzlich an, mal fragen, wo wäre ich dann, wenn ich gestorben wäre? Oder wir werden schwer krank. Wir müssen monatelang das Bett hüten. Jetzt endlich haben wir ganz, ganz viel Zeit, einmal über die wichtigsten Fragen vom Leben nachzudenken. Woher komme ich eigentlich? Wozu lebe ich? Wohin gehe ich einmal? Oder unser Leben bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Die Ehe fängt an zu kriseln. Oder wir werden arbeitslos oder irgendetwas anderes. Man sagt ja manchmal, Not lehrt beten. Ich bin ziemlich sicher, sagt man auch bei Ihnen. Not lehrt beten. Und da ist sehr viel Wahrheit dabei. Natürlich, Not lehrt auch fluchen. Das ist gar keine Frage. Aber ich kann Ihnen sagen, ganz, ganz viele Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, sind in der Not zum Glauben an Jesus gekommen. Ich denke an eine Mode-Einkäuferin. In ihrem Leben ist zuerst einmal alles glatt gelaufen. Villa mit Swimmingpool, zwei gesunde Kinder, Erfolg im Beruf. Nur Gott hat in ihrem Leben überhaupt keine Rolle gespielt. Eines Tages ist eines von ihren beiden Kindern an einer ganz schlimmen Virusinfektion erkrankt. Es ist ins Spital gekommen. Die Ärzte haben ihm aber nicht helfen. Das heisst, innerhalb von kürzester Zeit ist das Kind abgemagert auf Haut und Knochen. Immer wieder hat die Mutter das Kind besucht und als sie mal wieder am Bettli von dem Kind gesessen ist, das Häufchen Elend gesehen hat, da ist sie innerlich zusammengebrochen, weil das hat sie schier nicht ausgehalten. Auf dem Heimweg hat sie nach vielen, vielen Jahren wieder einmal gebetet. Sie sagen vielleicht, ja, ein eigenartiges Gebet, das mag stimmen. Aber sie ist von Herzen gekommen, sie hat nämlich gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann erbarm dich über mein Kind, erlöse es vom Leiden, lass es sterben. Tatsächlich, ein paar Tage später stirbt das Kind. In dieser Zeit bricht ihr Leben zusammen wie ein Kartenhaus. Die Ehe fängt an zu kriseln. Und jetzt lernt sie plötzlich überzeugte Christen kennen. Sie merkt, die Christen haben etwas, das ihnen fehlt. Sie haben in der Nöte, sie haben in den Schwierigkeiten ein Fundament. Sie haben einen Halt in ihrem Leben, sie haben eine Kraft, die auch in der Nöte und in den Schwierigkeiten da ist. Sie hat viele Gespräche mit ihren neuen christlichen Freunden. Sie erfährt ganz, ganz viel über das Leben von Jesus. Und dann irgendwann weiss sie genug von Jesus. Sie ist bereit, eine klare Entscheidung für Jesus Christus zu treffen. Mit einem von ihren neuen christlichen Freunden betet sie. Sie bekennt Jesus ihre Sünden. Sie bittet Jesus ganz bewusst in ihr Leben hineinzukommen und dann erlebt sie etwas. Bitte, das erleben nicht alle so, aber sie erlebt das, wie eine Kraft und ein Frieden in ihr Herz hineinströmt. Die Situation verändert sich überhaupt nicht zunächst einmal, aber sie bekommt Kraft, das Ganze zu tragen. Jahre später sagt sie, das, was ich damals erlebt habe, will ich nie mehr erleben. Und ich wünsche niemandem, dass man so etwas Schlimmes erlebt. Aber sagt sie, für mich ist es wichtig gewesen, weil in dem Leid und in dem Elend habe ich Jesus gefunden. Und darüber bin ich so froh. Ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Aber vielleicht sind sie in ganz grosser Not. In ganz grosser Schwierigkeit. Hören Sie, das könnte ein Ruf Gottes an ihres Lebens sein. Er ruft sie in seine Nachfolge. Das heisst, in vielen Fällen ruft uns Jesus durch Leid und Elend in seine Nachfolge. Jetzt sitzen Sie vielleicht da und sagen, Beat, das klingt ja alles wunderschön. Und das alles ist auch irgendwie folgerichtig, was du da sagst und logisch. Aber das Ganze stimmt ja nur, wenn Gott wirklich ein Gott von der Liebe ist. Und jetzt fragen Sie vielleicht, Beat, warum bist du so sicher, dass Gott uns liebt? Ich meine, du kannst offensichtlich nicht alle Fragen beantworten. Und wenn ich jetzt die Situation anschaue, wo sie gerade im Moment drin sind, mit dem Tod, dann stellt sich ja die Frage, warum bist du so sicher, dass Gott uns wirklich liebt? Weil die Frage, warum der relativ junge Mann müssen sterben, die Frage hast du nicht beantwortet. Warum bist du so sicher? Das ist eine extrem gute Frage. Und die werde ich Ihnen jetzt wirklich zeigen, warum ich überzeugt bin, dass Gott uns liebt. Bitte denken Sie mal gut mit. Was ist einer der grössten Beweise, dass uns jemand gern hat? Nun, einer der grössten Beweise ist sicher, wenn ich in einer lebensgefährlichen Situation bin, jemand rettet mich und dabei opfert er sein Leben. Können Sie sich das nachvollziehen? Also Sie sind in einer lebensgefährlichen Situation, jemand rettet Sie und dabei stirbt er. Wenn das jemand, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand für Sie gemacht hat, aber wenn das jemand für einen macht, dann ist das wahrscheinlich einer der grössten, wenn nicht der grösste Beweis, dass uns jemand wirklich gern hat. Und schauen Sie, genau das hat Jesus gemacht. Er ist vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen, wir feiern Weihnachten, und er ist am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Sünden gestorben. Vielleicht sind Sie ja schon mal unter einem Bild von einem Gekreuzigten gestanden und Sie haben das Bild angeschaut, wie Jesus dort an dem Kreuz hängt. Man hat ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt. Die Dornen hat man tief in seine Haut gedrückt. Blut ist über sein Gesicht gelaufen. Man hat seinen Leib blutig geschlagen. Man hat seinen Leib blutig gepeitscht. Man hat ihm Nägel durch die Hände und die Füße getrieben. Er ist in einer unnatürlichen Art und Weise an dem Kreuz gehangen. Und sie haben vielleicht das Kreuz angeschaut und sie haben sich gefragt, warum ist der Jesus so brutal an dem Kreuz gehangen? Warum hat er da müssen sterben? Er hat ja nur Gutes da. Überlegt Sie mal, wie wunderbar ist er mit kranken Menschen umgegangen. Er hat sie geheilt. Wie liebevoll ist er mit leprakranken Menschen umgegangen. Er hat sie berührt, er hat sie geheilt, er hat sie gesund gemacht. Sie sagen jetzt vielleicht, ja, das ist nichts Spezielles. Das machen heute manche Leute auch. Das ist richtig. Aber in der damaligen Zeit hat man solche Menschen einfach ausgestoßen aus der Gesellschaft. Und jetzt ist Jesus gekommen, hat die Menschen geherzt, hat sie gesund gemacht, hat sie geheilt. Wie wunderbar ist das gewesen für Menschen, wenn er Tote wieder ins Leben zurückgeholt hat und den Angehörigen gegeben hat. Ich staune immer, wie liebevoll Jesus Kinder angeschaut hat, dass sie einfach zu ihm hingelaufen sind. Verstehen Sie, Jesus hat nur Gutes da. Aber warum hat er an diesem Kreuz müssen sterben? Die Bibel sagt, wegen uns. Wegen unseren Sünden. Die Bibel sagt, er ist gestorben wegen unseren Sünden, wegen unseren Missetatwillen. Das will ich Ihnen mal vor Augen malen. Jesus hängt dort an diesem Kreuz, weil wir alle Tendenz haben, Gott gegenüber immer wieder gleichgültig zu sein. Und schauen Sie, das ist die schlimmste Sünde, die ein Mensch überhaupt tun kann. Jesus hängt an dem Kreuz und er stirbt an dem Kreuz, weil wir alle mit unseren Händen gesündigt haben. Darf ich Sie mal bitten, schauen Sie mal Ihre Hände an. Bitte gerade jetzt, schauen Sie alle, wunderbar, schauen Sie bitte mal alle gerade jetzt Ihre Hände an. Ich weiß nicht, wie es mit Ihren Händen ist. Aber ich kann Ihnen sagen, die Hände, die Sie da sehen, wie oft deuten die auf andere Menschen? Immer ist der andere schuld, nur nie ich. Ich, da bin ich absoluter Spezialist. Wie schnell wird unsere Hand zur Fußspalt? Wie schwer fällt es uns, auch den Christen, einem Menschen, der uns schuldig geworden ist, von ganzem Herzen zu vergeben? Vielleicht haben unsere Hände auch Sachen mitlaufen lassen, die uns gar nicht gehören. Darum ist Jesus am Kreuz gegangen. Er ist am Kreuz gegangen, weil wir mit unseren Augen neidisch auf andere Menschen schauen. Der andere hat ein schöneres Haus, hat schnellere Auto, die bessere Arbeitsstelle, die nette Familie. Er hängt an dem Kreuz. Und ich klage Sie jetzt nicht an. Ich bin ziemlich sicher, unter uns sitzen Menschen, Männer, vielleicht auch einzelne Frauen, die mit ihren Augen immer mal wieder pornografische Bilder anschauen. Darum hängt Jesus am Kreuz. Er hängt an dem Kreuz, weil wir manches böses, gemeins, verletzendes Wort, vielleicht sogar gotteslästerliche Sachen gesagt haben. Schauen Sie, wenn Sie wüssten, was alles aus dem Mund schon rausgekommen ist, auch an Gemeinheiten, ich dürfte gar nicht mehr predigen, Sie würden mir nicht mehr zuhören. Er hängt an dem Kreuz, wenn wir es am liebsten haben, wenn man uns Kompliment macht, aber weh, wenn uns mal jemand die Wahrheit sagt, dann spielt man beleidigte Lebewürste. Und ich könnte die Liste beliebig erweitern. Er hängt an dem Kreuz, weil wir alle gesündigt haben. Und schauen Sie, der heilige, gerechte Gott müsste uns eigentlich bestrafen. Und die Strafe, die wir verdient hätten, ist die ewige Nacht, ist die ewige Verdammnis, ist die Hölle. Die Bibel sagt, Sünde ist das Verderben der Leute. Aber damit wir das nicht erleben, hat Jesus das alles durchgemacht, die Geiselhieb, das ungerechte Urteil, das schreckliche Kreuz, die furchtbaren Nägel. Und ich sage Ihnen, der Tiefpunkt von Jesus am Kreuz war, wo er dort gehangen ist und von seinem himmlischen Vater verlassen worden ist. Er hängt dort und er presst aus seinen Lippen raus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er hat das nicht leichtfertig gesagt, wie wir schon mal gesagt haben, Gott hat uns verlassen, was ja sicher nicht der Fall ist, sondern er hat das dort wirklich erlebt. Wissen Sie, was Gott verlassen ist? Die Hölle. Wenn wir mal von Gott verlassen wären, in der Ewigkeit wäre das die Hölle. Und genau das hat Jesus durchgemacht. Er hat die Hölle durchgemacht, damit wir es nicht erleben müssen. Er ist am Kreuz gestorben. Aber er ist nicht nur gestorben, sondern am dritten Tag ist er wirklich real von den Toten auferstanden. Und jetzt lernt die Bibel, nur weil Jesus an dem Kreuz gegangen ist, kann er uns Sünden vergeben, kann er uns Gemeinschaft schenken mit dem lebendigen Gott, mit Gott versöhnen, kann er uns ewiges Leben schenken. Das heisst, Leben, das über das Leben ausgeht. Und eine ganz andere Qualität hat. Nur weil Jesus am Kreuz gestorben ist und weil er auferstanden ist und weil er lebt. Und jetzt verstehen Sie vielleicht, warum ich so tiefst überzeugt bin, auch wenn ich ganz viel Leid und ganz viel Elend nicht erklären kann. Ich bin überzeugt, Gott liebt uns, weil er das grösste Opfer gebracht hat. Jesus ist für unsere Schuld und für unsere Sünde am Kreuz gestorben. Ich sage immer wieder gern, das ist das Herzstück vom Evangelium. Wenn Sie das verstanden haben, dann haben Sie das Allerwichtigste am Evangelium verstanden. Aber jetzt kommt noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus für alle Menschen am Kreuz gestorben ist. Also heute Morgen kann niemand sagen, für mich ist er nicht gestorben. Doch, er ist auch für sie gestorben. Aber obwohl Jesus für alle Menschen gestorben ist, hat das nicht automatisch Auswirkungen für alle Menschen. Also Jesus kommt jetzt nicht zu uns und sagt, hör mal, ich bin für dich gestorben und ob du das jetzt willst oder nicht, du musst das einfach annehmen. Das macht Jesus nicht. Sondern Jesus bietet uns die Vergebung von der Sünde, Gemeinschaft mit Gott, das ewige Leben wie ein Geschenk an. Aber was muss man mit einem Geschenk machen? Man muss es annehmen. Kann man es ablehnen? Ja, man kann es. Macht man normalerweise nicht, aber man kann es. Und genauso ist es mit dem, was Jesus für uns gemacht hat. Man muss es einmal annehmen. Und das Annehmen nennt die Bibel Umkehr zu Jesus. Oder vielleicht hat Ihnen schon mal jemand gesagt, du musst dich einmal für Jesus entscheiden. Oder wenn Sie die deutsche Bibel lesen, kommen Sie zu einem Wort, das Sie überhaupt nicht gern haben. Aber wenn Sie einmal mal etwas Neues lernen, das nennt die Bibel Bekehrung. Also Bekehrung ist nichts anderes, als ich nehme das an, was Jesus am Kreuz für uns da hat. Und ich möchte Ihnen jetzt gerne erklären, anhand von einer Zeichnung, wie man sich für Jesus Christus entscheiden kann. Würdest du das noch bitte einrichten, damit das geht und jetzt nicht aufhört? Das wäre furchtbar schade. Einstecken bitte. Okay, jetzt hoffen wir, dass das langt. Also, Sie sehen da einen Kreis. Der Kreis stellt das Leben von einem Menschen dar. Also Ihr Leben oder mein Leben. Und jetzt bitte ich Sie, nehmen Sie das einfach mal ganz persönlich. Das ist Ihr Leben. Die dunklen Punkte, die Sie da sehen, ist ein Symbol für unsere Sünde. Also wir haben alle gesündigt. Und das kleine Kreuz, das Sie da sehen, ist ein Symbol für Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist. Und die Bibel sagt, das ist der Zustand von jedem Menschen, der sich noch nicht für Jesus Christus entschieden hat. Also es spielt keine Rolle, ob ich jetzt christlich bin oder weniger christlich, ob ich katholisch, evangelisch oder freikirchlich bin oder eher atheistisch, spielt keine Rolle. Das ist einfach der Zustand von jedem Menschen, der noch keine klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat. Und jetzt besteht die Entscheidung für Jesus im Grunde aus zwei konkreten Schritten. Der erste Schritt ist, dass ich Jesus meine Sünden bekenne. Ich habe das dargestellt. Mit ein paar Pfeil. Ich muss meine Sünde Jesus in mein Gebet bringen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das machen wir in einem ganz einfachen Gebet, indem man zu Jesus kommt und sagt, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich komme zu dir und ich bekenne dir meine Sünde. Da kann man das sehr unterschiedlich machen. Manche bekennen ganz konkrete Sachen, die sie beschäftigen, die sie falsch gemacht haben. Sie sagen, hey Jesus, ich habe da gesündigt, ich habe da gesündigt, ich habe da gesündigt. Manche machen es eher allgemein, weil sie das nicht so genau wissen. Sie sagen, jawohl, Herr Jesus, ich weiß, dass ich schuldig geworden bin vor dir. Dass ich mich schuldig gemacht habe Gott gegenüber. Dass ich mich schuldig gemacht habe anderen Menschen gegenüber. Dass ich mich schuldig gemacht habe, mir selber gegenüber. Ich bitte dich, vergib mir alle meine Schuld. Vergib mir alle meine Sünden. Mach mein Leben rein. Und in dem Moment, wo ein Mensch so zu Jesus kommt, vergibt Jesus alle Schuld. Er vergibt alle Sünden. Er macht unser Leben rein. Vergebung von der Sünde heisst, lass sie gut zu. Gott sieht mich von dem Moment an, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Wie wenn ich nie etwas Falsches gesagt hätte oder gedacht hätte oder gefühlt hätte. Ja, noch mehr. Gott sieht mich, wie wenn ich immer vollkommen perfekt gelebt hätte. Es gibt ganz viele Menschen, die haben den Eindruck, also, wenn Jesus mir die Sünde vergeben hat, ist mein Lebenskonto einfach null. Und jetzt muss ich versuchen, das Lebenskonto wieder mit guten Werken zu füllen. Nein, in dem Moment, wo Ihnen Jesus Sünden vergeben hat, ist Ihr Lebenskonto so voll, wie wenn Sie nie gesündigt hätten. Wie wenn Sie immer perfekt und vollkommen gelebt hätten. Das ist Vergebung, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber jetzt kommt nochmal etwas. Und das wissen viele christliche Leute nicht. Das ist im Grunde noch keine ganze Bekehrung. Ich weiß nicht, wie ich das nennen sollte. Werfe ich eine halbe Bekehrung. Auf jeden Fall sollten sie noch einen zweiten Schritt machen. Sie sollten Jesus bewusst im Glauben in ihr Leben aufnehmen. Im Johannesevangelium Kapitel 1 steht nämlich der Schlüsselvers, wie man Christ wird. Und dort heisst es, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und das macht man in einem ganz einfachen Gebet, indem man weiter betet und sagt, Herr Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, komm du in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören. Von jetzt an und für immer. Verändere du mich so, wie du mich haben willst. Ich will von jetzt an mit dir durchs Leben gehen. Und in dem Augenblick, wo sie so beten, kommt Jesus durch den Heiligen Geist in ihr Leben hinein. Und jetzt werden sie ein Kind vom lebendigen Gott. Sie werden, wie die Bibel sagt, von Neuem geboren. Sie kommen das neue Leben über. Und wenn sie sterben, kommen sie garantiert in den Himmel. Und wissen, was das Schönste ist? Sie wissen bereits jetzt, in dem Leben, dass sie in den Himmel kommen, dass sie ewiges Leben haben. Nicht, weil sie perfekt gelebt haben, nicht, weil sie nie gesündigt haben, sondern weil Jesus ihnen vergeben hat und weil er in ihr Leben hineingekommen ist. Das ist eine Entscheidung für Jesus Christus. Und ich möchte Sie heute Morgen fragen, haben Sie sich einmal wirklich für Jesus entschieden? Wissen Sie von einem Tag und von einer Stunde, wo Sie Jesus um Vergebung gebeten haben und ihn eingeladen haben, in Ihr Leben hineinzukommen? Schauen Sie, wenn Sie das gemacht haben, dann wissen Sie das ganz genau. Viele Christen kennen das Datum von ihrer Entscheidung. Ist ja logisch, weil das ist ja ganz ein wichtiger Tag. Manche kennen das Datum nicht. Ich kenne zum Beispiel mein Datum nicht, weil ich es nicht aufgeschrieben habe. Aber ich weiss, es war in einer Veranstaltung, Montagabend, in Drülinden, in Wetziken, ungefähr um 10:30 Uhr abends, wo ich bewusst eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen habe. Und ich möchte Sie fragen, haben Sie sich für Jesus entschieden? Wenn nein oder wenn Sie unsicher sind, dann werde ich Sie fragen, was hindert Sie daran, dass heute Morgen einfach ganz bewusst mit Jesus festzumachen. Und ich will Ihnen eine Gelegenheit dazu geben. Wer mich kennt, weiß, dass ich ja so Gottesdienst nicht einfach abschließe und sage, machen Sie jetzt damit, was Sie wollen. Sondern ich will Ihnen eine Möglichkeit geben, dass Sie Jesus eine Antwort geben können. Und wir werden es jetzt so machen: Ich werde beten. Dann werden wir noch ein Lied hören: Amazing Grace, O Gnade Gottes, wunderbar. Und dann schließe ich den Gottesdienst ab. Und dann werden wir es so machen, ich werde raufgehen in die Cafeteria, Sie wissen, wo die ist. Wenn Sie einfach die Stegen raufgehen, ich werde dort auf Sie warten. Und wenn Sie sich heute für Jesus entscheiden möchten, dann möchte ich Sie einladen, kommen Sie rauf und ich würde Ihnen das gerne erklären. Sie sagen jetzt vielleicht, warum soll ich dort raufgehen? Warum kann ich das nicht allein machen? Natürlich können Sie es allein machen. Aber manchmal ist es eine Hilfe, so eine Entscheidung für Jesus mit jemandem zusammen festzumachen. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist der, dass eine Entscheidung, die wir im Herzen treffen, wenn sie wirklich zum Weg werden sollte, müssen wir sie in irgendeiner Form nach außen kommunizieren. Und die Entscheidung für Jesus soll ja nicht einfach eine so emotionale Sache sein, sie sind jetzt mehr oder weniger angesprochen von dem Gottesdienst, sondern es soll ja zu einem Weg werden. Und da ist es einfach Hilfe, dass sie das irgendwo mit jemandem zusammen festmachen. Das ist vielleicht der Grund, warum Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, will ich auch vor dem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, will ich auch vor dem himmlischen Vater verleugnen. Und darum werde ich Sie ermutigen, wenn Sie die Entscheidung noch nicht getroffen haben, kommen Sie einfach rauf und dann kann ich Ihnen das nochmal erklären. Wenn mehr Leute da sind, dann wird sich auch der Hans-Jörg, Margit, auch meine Frau dabei sein, wir können Ihnen helfen, sodass Sie wirklich ganz persönlich mit jemandem zusammen können, das Gespräch führen. Wir erklären Ihnen das nochmal, wir beten mit Ihnen zusammen, bewusst dieses Entscheidungsgebet. Und ich möchte Ihnen noch gerne etwas schenken, nämlich ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen fürs Leben mit Jesus, damit Sie nicht nur einen guten Start mit Jesus haben, sondern dass es gut mit Jesus weitergeht. Dazu lade ich Sie ein. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind, was ich ja nicht weiss, und Sie sagen, ja, ich hätte eigentlich Interesse, ich würde das Gespräch gerne suchen, aber allein wage ich es da nicht. Ich weiss ja nicht genau, wie es da oben aussieht und was da auf mich zukommt, aber Sie haben Vertrauen zu der Person, die Sie eingeladen hat. Dann ist das überhaupt kein Problem. Sagen Sie das der Person, bitten Sie sie zu begleiten. Wir haben das oft erlebt, das gibt schon eine gewisse Sicherheit. Ist das okay? Ich lade Sie dazu ganz, ganz herzlich ein. Bevor ich jetzt aber abschließe, werde ich Ihnen noch einen letzten Kreis zeigen. Und zwar einen Kreis zeige ich Ihnen, weil ich glaube, dass einige von Ihnen sich vielleicht noch nicht gefunden haben. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Christ. Das ist ein Mensch, der sich einmal für Jesus entschieden hat. Jesus ist in seinem Leben drin, das ist überhaupt keine Frage. Aber Sie sehen das Problem, Jesus ist nicht in der Mitte, er ist nicht im Zentrum. Er sitzt nicht, ich brauche gerne das Bild, er sitzt nicht an der Schaltzentrale von unserem Leben, er ist nicht auf dem Thron von unserem Leben, er ist nicht Herr, sondern er ist irgendwo am Rand. Das sind Menschen, die Sünde tolerieren. Vielleicht ist es eine Lieblingssünde, vielleicht ist es auch etwas, wo sie schon lange dagegen gekämpft haben, aber einfach keinen Sieg bekommen haben und sie sind resigniert, aber sie merken, Jesus ist am Rand von ihrem Leben. Das sind Menschen, wo Jesus an zweiter, dritter oder vierter Stelle ist. Das sind Menschen, Jesus hat einmal zu Christen gesagt, ich habe etwas gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und er fordert sie auf, kehr um. Das sind Menschen, die keine Leidenschaft für Jesus haben, kein Feuer für Jesus, die kaum Bibel lesen, kaum beten, kaum ihre Gaben und Fähigkeiten, die Gott in ihr Leben hineingelegt hat, für andere Menschen zur Verfügung stellen und anderen Menschen dienen. Und wenn das Ihre Situation ist, bitte ich Sie auch, machen Sie heute einen neuen Anfang mit Jesus. Es gibt in Deutschland Christen, die nennen das eine Erneuerung mit Jesus. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Machen Sie eine Erneuerung. Kommen Sie zu ihm und sagen, Herr Jesus Christus, mit dieser langweiligen Christus-Nachfolge ist jetzt wirklich Schluss. Ich will nochmal ganz neu anfangen. Ich möchte, dass du in die Mitte von meinem Leben kommst. Ich will, dass Menschen, die mich im Alltag sehen, etwas von dir in mir sehen. Dass du ausstrahlen kannst aus meinem Leben raus. Ich möchte ganz neu anfangen. Und ich ermutige Sie, wenn das Ihr Wunsch ist und Ihr Anliegen ist, machen Sie es auch nicht allein. Ja, Sie können es allein machen, aber es hat wahrscheinlich kaum Auswirkungen, darum der Alltag und alles wird überdeckt. Kommen Sie auch rauf. Und wir reden miteinander, wir beten mit Ihnen. Und dann ist die Chance ganz gross, dass es wirklich zu einem Weg wird und ja, Ihr Leben mit Jesus ganz neu von Jesus begeistert ist. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Ich würde gerne jetzt zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du jeden von uns kennst. Wir sind eingestiegen über die Frage vom Leid. Wir haben einige Antworten gehört und merken gleichzeitig, wie viele Fragen einfach bleiben. Ganz speziell auch die Familien, die jetzt ganz speziell grosses Leid erlebt haben. Und für sie bitte ich dich, dass du sie einfach tröstest, dass es keine Antworten gibt, dass du sie durchdrehst, auch jetzt durch die Advents- und durch die Weihnachtszeit. Danke vielmals, dass du ein treuer Gott bist. Ich bitte dich jetzt aber auch, oder danke dir, dass wir trotzdem wissen, dass du uns liebst, dass du deine Liebe bewiesen hast, nämlich wo du am Kreuz für uns gestorben bist, wo du das grösste Opfer gebracht hast, wo wir überhaupt nicht nachvollziehen können. Danke, dass du das für uns gemacht hast. Und du willst uns die Sünden vergeben, du willst uns zu deinen Kindern machen, du willst uns ein neues, ewiges Leben schenken. Und jetzt bitte ich dich für die, wo die Entscheidung noch nicht getroffen haben oder wo unsicher sind, gib ihnen Mut, Herr Jesus, die Entscheidung heute ganz klar und eindeutig festzumachen, ein für alle Mal. Und ich bitte dich auch für die, Herr Jesus, die dich vielleicht am Rand in ihrem Leben irgendwie gebracht haben, warum auch immer, gib ihnen Mut, heute neu durchzustarten, einen neuen Anfang zu machen, sich zu erneuern lassen von dir, sodass sie froh und ja, mit Klarheit dir nachfolgen könnt. Red du jetzt weiter, gerade auch beim nächsten Lied, das sehr berührend ist. Red du nochmal zu unseren Herzen. Amen. Darf ich euch bitten?